Hier ist HR1 Talk mit Klaus Reichert.
Mein heutiger Gast weiß viel, sehr viel sogar. Sie kann sich Dinge sehr gut merken. Sie ist Gedächtnistrainerin und war mal Junioren-Weltmeisterin im Gedächtnissport. Hallo, herzlich willkommen, Christiane Stenger.
Guten Morgen.
Christiane Stenger ist Fernsehmoderatorin, Gedächtnissportlerin und Sachbuchautorin. Ihr neuestes Buch heißt Lassen Sie Ihre Zeit nicht unbeaufsichtigt. Frau Stenger, Gedächtnissport, ich wusste nicht mal, dass es sowas überhaupt gibt. Was muss man können, welche Fähigkeiten muss man haben, um Gedächtnissport zu betreiben?
Also auf diesen Weltmeisterschaften gibt es tatsächlich 10 Disziplinen und man muss sich da Spielkarten, Wörter, Namen und Gesichter oder Binärzahlen zum Beispiel einprägen.
Also ich kann mir Namen schlecht merken, dafür Gesichter umso besser. Mit der Fähigkeit könnte man teilnehmen oder muss man in allem irgendwie gut sein?
Also um zu gewinnen, muss man natürlich in allem gut sein, aber natürlich kann man auch an einer besonderen Disziplin teilnehmen. Aber bei Namen und Gesichtern muss man natürlich auch den richtigen Namen zum richtigen Gesicht zuordnen können.
Wo liegen Ihre Stärken, wo die Schwächen?
Am liebsten habe ich eigentlich mir immer Zahlen gemerkt, weil das so ein klares System dafür gibt und es macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Und am wenigsten mochte ich Binärzahlen, weil das war eine halbe Stunde nur Nullen und Einsen sich quasi einprägen, auch wenn man die natürlich eigentlich auch in Zahlen umwandelt.
Zahlen merken macht also Spaß. Ich muss gestehen, ich kann mir nicht mal meine eigene Telefonnummer merken, was man auch heutzutage nicht mehr muss. Da schickt man einfach irgendwie eine WhatsApp oder eine SMS mit der Nummer drin. Erklären Sie mir, warum macht Ihnen Zahlen merken so großen Spaß?
Es hört sich tatsächlich erstmal ganz langweilig und banal an, sich Ziffern zu merken. Aber tatsächlich stecken dahinter eben Techniken, die schon über 2000 Jahre alt sind. Die alten Griechen und Römer haben das auch schon genutzt, zum Beispiel um Vorträge zu halten. Und wenn ich mir etwas merke, stelle ich mir einfach immer bunte Geschichten und Bilder vor oder denke mir verrückte Wege aus.
Reden wir später noch über, wie das funktioniert. Gibt es eine Zahl, die man sich ganz besonders leicht merken kann?
Ich kann mir die 68 gut merken, denn das ist ein Schaf für mich. Aber natürlich gibt es natürlich individuelle Vorlieben. So einfache Bilder sind zum Beispiel 2 ist ein Schwan. Mag ich auch sehr gerne.
Warum die 2 ein Schwan ist und die 68 ein Schaf, das klären wir auch noch im Verlauf dieser Sendung. Wann Christiane Stenger gemerkt hat, dass ihr Gehirn anders ist als andere Gehirne, vielleicht besser funktioniert, darüber reden wir gleich hier in HR1.
HR1, genau meins.
Christiane Stenger ist heute bei uns im HR1 Talk. Sie war mal Junioren-Weltmeisterin im Gedächtnissport. Ist das ein Sport, den man sein Leben lang ausüben kann? Gibt es da auch so Altersklassen?
Tatsächlich gibt es eben Juniorenkategorien und auch Seniorenmöglichkeiten, da teilzunehmen. Also ist es nie zu spät, mit dem Gedächtnistraining anzufangen. Und unser Gehirn ist ja auch so toll, dass es wirklich ein lebenslang auch trainierbar ist und sich entwickeln kann.
Ab wann haben Sie gemerkt, dass Sie anders sind als andere Kinder?
Das fiel eigentlich tatsächlich erst in der Schule besonders auf, als ich da nicht hin wollte, weil ich mich eben so sehr gelangweilt habe und meine Lösung war dann einfach, mir Krankheiten einzubilden, um nicht mehr in die Schule gehen zu müssen.
Haben Ihre Eltern sich eigentlich gewundert, was sich das Kind alles merken kann?
Bevor ich das Gedächtnistraining kennengelernt habe, bin ich nicht dadurch aufgefallen, dass ich ein besonders gutes Gedächtnis habe. Das waren tatsächlich nur diese Techniken.
Nun sind ja viele Eltern mittlerweile der Ansicht, dass ihre Kinder hochbegabt sind. Wie hat man bei Ihnen festgestellt, dass da wirklich was Besonderes in Ihrem Gehirn stattfindet?
Tatsächlich waren meine Probleme in der Schule dann irgendwann so groß, dass es nicht mehr weiterging und dann bin ich zum Psychologen gegangen und der hat dann tatsächlich diesen IQ-Test gemacht. Aber der IQ-Test misst ja natürlich nur das, was der IQ-Test misst und es ist so ein Richtwert. Aber jeder kann mit Leidenschaft und mit Spaß, glaube ich, super viel erreichen.
Hochbegabung bedeutet ja nicht automatisch, dass man irgendwie eine große Karriere macht oder ein glücklicherer Mensch ist. Was braucht es denn noch?
Ein glückliches Leben, das braucht total viel. Aber ich glaube, am wichtigsten ist, dass man lernt, auf sich selbst zu hören und versucht, das umzusetzen, was man selber wirklich möchte und nicht das, was das Umfeld von einem erwartet oder was man glaubt, dass das Umfeld von einem erwartet.
Sie wissen, wie unser Gehirn funktioniert. Können Sie es auch erklären? Also unser Gehirn sitzt da im Dunkeln im Kopf und macht was?
Da ist eine Menge los. Also wir haben ja Milliarden Gehirnzellen, so 86 Milliarden Gehirnzellen. Ungefähr so viele Sterne wie unsere Galaxie, die Milchstraße hat, nur um sich das mal vorzustellen. Und diese Gehirnzellen sind alle miteinander verknüpft. Also eine Gehirnzelle kann alleine 10.000 Verknüpfungen mit anderen Gehirnzellen eingehen. Und die unterhalten sich eben über elektrische Informationen oder elektrobiochemische Informationen. Und dann entsteht da wirklich so ein neuronales Netzwerk. Und je nachdem, welche Gehirnzellen oder Areale mit involviert sind, so entstehen dann eben unsere Gedanken oder zum Beispiel eben auch unser Zeitgefühl.
Da will ich gleich noch mehr drüber wissen. Die Gedächtnistrainerin Christiane Stenger ist heute mein Gast im HR1 Talk. 86 Milliarden, vielleicht sogar über 100 Milliarden Gehirnzellen hat jeder von uns. Eine Menge Holz, da kann man sich viel merken, vorausgesetzt, man ist so talentiert wie unser heutiger Gast Christiane Stenger. Wie funktioniert unser Gedächtnis? Also das Gehirn haben Sie jetzt schon ein bisschen erklärt. Wie genau merken wir uns Dinge?
Für unsere Erinnerungen sind eben wichtig, dass das, was wir uns merken, emotional war oder besonders oder außergewöhnlich war. Wir kennen das ja alle. Wir haben vor allem die Gegebenheiten noch im Kopf, die uns irgendwie interessiert haben oder wo wir eben stark emotional waren. Und Emotionen sind quasi wie Dünger für unsere Erinnerungen.
Helfen Eselsbrücken beim Merken?
Definitiv, denn der Großteil unseres Gehirns ist ja damit beschäftigt, visuelle Informationen zu entschlüsseln, also dass wir unsere Welt wahrnehmen. Und deswegen sind Bilder quasi, oder könnte man so sagen, die Muttersprache unseres Gehirns. Also alles, was man irgendwie auch verbinden kann, sich als Bild vorstellen kann, das bleibt ganz besonders gut im Gedächtnis.
Nun nehmen wir ja jede Sekunde, würde ich fast sagen, Bilder wahr. Das ist eine solche Flut an Informationen. Wie sortiert das Gehirn diese Informationsflut?
Ja, das Gehirn hat natürlich Schablonen oder Schemata entwickelt, in denen sie einfach alle Informationen, die eingehen, einsortiert. Und alles, was eben nicht wichtig ist, wird dann eben erstmal ausgeblendet. Aber das kann man selber zum Beispiel kurz ausprobieren, wenn man im Raum herumblickt und nach allem Blauen sucht. Und dann schaut man, was war blau, und dann kann man das Experiment nochmal machen, indem man jetzt nochmal darauf achtet, was ist alles rot. Und man wird feststellen, als man nach Blau gesucht hat, hat man kein Rot gesehen. Also es wird wirklich alles immer einsortiert, und wenn irgendwas nicht den Erwartungen entspricht, dann wird vom Gehirn gesagt, hallo, hier müssen wir aufpassen.
Wie oft muss man etwas wiederholen, bis man es tatsächlich gelernt hat?
Es gibt da so eine Grundregel, dass man neues Wissen am besten am gleichen Tag nochmal wiederholt. Nach einer Stunde am besten, dann nach einem Tag noch einmal, dann nach einer Woche und dann nochmal nach einem Monat. Und da muss man aber ein bisschen gucken, wie das eigene Gehirn so tickt. Manchmal braucht man auch 7 Wiederholungen, bis etwas im Gedächtnis wirklich bleibt.
Es gibt das Gerücht, dass wir nur 10% unseres Gehirns nutzen. Stimmt das?
Nicht so wirklich. Und ich würde dann, wenn überhaupt, sagen, wir nutzten nur 10% vielleicht unseres Potenzials. Denn natürlich ist unser Gehirn die ganze Zeit komplett zu 100% aktiviert. Also es gibt jetzt nicht so Momente, wo einfach nur 10% irgendwie wild am Tun sind und die restlichen 90% schlafen. Vor allem geht es, glaube ich, da in die Richtung, dass wir eben alle viel mehr aus uns machen könnten und viel mehr drauf hätten, wenn wir wissen, wie wir uns dazu kriegen, uns mit Dingen zu beschäftigen oder Leidenschaft für etwas zu entwickeln, was wir gerne machen wollen.
Ist das Gehirn ein faules oder ein fleißiges Organ?
Erstmal ist es natürlich total fleißig, weil es unser Überleben sichert. Wenn es das hinbekommt, dann hat es schon mal die Hauptaufgabe erledigt. Aber es hat natürlich auch sehr viele faule Elemente, denn es muss ja unser Überleben sichern und wir sollen auch immer in der Lage sein, zur Not vom Säbelzahntiger wegzurennen. Und deswegen spart es auch sehr, sehr gerne Energie. Und vor allem Neues oder Anstrengendes kostet eben auch einfach viel Energie. Und deswegen haben wir alle so ein kleines Faultier auch in uns, das am liebsten auch mal Pause macht.
Männer haben ein größeres Gehirn als Frauen, sind dadurch aber nicht automatisch schlauer.
Nein, auf gar keinen Fall. Zum Beispiel Einstein hatte ein sehr, sehr kleines Gehirn. Also wir sind ja auch unterschiedlich groß, Männer und Frauen. Deswegen kann man nicht sagen, oh, ein großes Gehirn macht definitiv schlauer. Und es gibt kleine Unterschiede. Zum Beispiel sind Frauengehirne besser vernetzt. Also da gibt es mehr Verbindungen zwischen der rechten und der linken Gehirnhälfte. Aber im Großen und Ganzen kann man tatsächlich keine Unterschiede feststellen, wenn es um die Ergebnisse geht. Manchmal kommen Männergehirne auf einem anderen Weg auf die Lösung. Aber so gesehen sind die sehr, sehr ähnlich in der Leistung.
Auch unser Zeitgefühl entsteht im Gehirn. Davon handelt das neue Buch von Christiane Stenger. Es heißt, lassen Sie Ihre Zeit nicht unbeaufsichtigt. Über die Zeit reden wir später auch noch hier in HR1.
HR1 Talk.
Alle reden von Intelligenz, aber ich bin mir nicht sicher, ob alle wissen, was Intelligenz überhaupt ist. Christiane Stenger ist heute bei uns. Sie ist Gedächtnistrainerin und Autorin. Frau Stenger, können Sie uns erklären, was Intelligenz ist?
Das ist natürlich Definitionssache, mit welchem Blick man auf Intelligenz schaut. Also es gibt natürlich emotionale Intelligenz oder soziale Intelligenz natürlich auch. Und dann gibt es diese Intelligenz, die der IQ-Test misst. Das ist aber wirklich nur so ein Richtwert. Da geht es natürlich sehr viel um logisches Denken. Und das ist natürlich wichtig, aber es ist auch wichtig zu wissen, dass Intelligenz auf gar keinen Fall festgeschrieben ist. Und auch der Erfinder des IQ-Tests hatte nicht im Sinn, so einen Wert für eine Person festzulegen, sondern er wollte eigentlich Kinder fördern, die Schwierigkeiten in der Schule haben. Und das bedeutet eigentlich, dass wir immer die Möglichkeit haben, intelligenter zu werden. Und das finde ich eigentlich eine schöne Botschaft, dass es nicht auf irgendwie so eine Zahl ankommt, sondern wirklich darauf, was mache ich mit meiner Zeit, was möchte ich gerne erreichen und wie viel Leidenschaft bringe ich mit, um meine Ziele zu erreichen.
Ich frage trotzdem mal nach, wann haben Sie Ihren letzten Intelligenztest gemacht und wie ist er ausgefallen?
Da war ich 7 Jahre alt.
Ja.
Und damals war es tatsächlich 145.
Okay. Ich habe auch mal einen Intelligenztest gemacht, aber das Ergebnis habe ich vergessen. Also, jetzt spielen wir erstmal Ihren ersten Musikwunsch. Bill Medley und Jennifer Warnes, I've Had the Time of My Life. Warum haben Sie diesen Song ausgesucht?
Den Song kennt man natürlich aus dem Film Dirty Dancing und da gibt es einfach nur diesen Zeitbezug. So, ich hatte die Zeit meines Lebens.
Ob intelligente Menschen oder dumme Menschen glücklicher sind oder weniger glücklich, das frage ich Christiane Stenger in 5 Minuten hier in HR1. Aber jetzt kommt erstmal der Musikwunsch. Mein heutiger Gast ist schlau, sehr schlau sogar. Christiane Stenger war mal Gedächtnisweltmeisterin, arbeitet heute als Gedächtnistrainerin, Autorin und als Moderatorin. Frau Stenger, hilft Intelligenz beim Glücklichsein oder sind dumme Menschen glücklicher?
Das ist natürlich ganz schwierig zu sagen. Aber natürlich, wenn man sehr viel nachdenkt und zweifelt, hat man natürlich auch mehr Möglichkeit, unglücklich zu sein. Und deswegen könnte man das so hintendieren. Aber das Schöne ist ja daran, dass man selbst an seiner Zufriedenheit und an seinem eigenen Glück arbeiten kann.
Hilft ein gutes Gedächtnis dabei, intelligenter zu sein? Oder scheint man nur intelligenter, weil man sich mehr merken kann?
Das ist komplex. Das kann natürlich helfen, aber die Frage ist ja immer, was mache ich mit dem Wissen, was ich mir merken konnte? Und es kommt ja immer natürlich darauf an, wie man dieses Wissen nutzt und anwendet.
Sie waren die beste Abiturientin damals Ihres Jahrgangs. Wie alt waren Sie, als Sie Abitur gemacht haben?
Die beste Abiturientin war ich nicht, aber ich war tatsächlich eine der jüngsten Abiturientinnen. Damals war ich 15 Jahre alt, als ich mein Abi geschrieben habe, und dann habe ich es mit 16 in den Händen gehalten.
Sind Sie gerne in die Schule gegangen?
Zunächst wirklich überhaupt nicht. Ich wollte auch in der 7. Klasse, als ich in Mathe und Latein die Note 5 im Halbjahreszeugnis hatte, die Schule schmeißen und aufhören. Fanden meine Eltern nicht so gut, die Idee mit dem Fernabitur. Und dann habe ich eine Privatschule gefunden und dann hat mir Schule und Lernen auch richtig viel Spaß gemacht.
Unser Schulsystem wird ja öfter mal kritisiert. Was man verbessern könnte, darüber reden wir auch noch heute im HR1 Talk. Mögen Gehirne eigentlich Überraschungen, Frau Stenger?
Definitiv.
Wir haben gleich eine Überraschung für Sie.
Da bin ich aber immer gespannt.
Jeder Gast im HR1 Talk wird von uns überrascht, und zwar mit einem Überraschungsgast, den wir ans Telefon holen. Die Gedächtnistrainerin und Autorin Christiane Stenger ist heute bei uns. Frau Stenger, ich glaube, die Person, die jetzt am Telefon ist, muss nur Hallo sagen, und Sie wissen schon, wer in der Leitung ist. Hallo, schönen guten Tag.
Hallo.
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 Hi. Hallo Herr Reichert, hallo Christiane.
Guten Tag.
Hallo.
Samira El-Quazil.
Ich habe deine Stimme überhaupt nicht erkannt. Das war eine schöne Überraschung.
Na gut, ich habe jetzt aber auch die Fallhöhe wirklich bis unter die Decke geschraubt, ne? Weil nur auf ein Hallo, klar, da klingen wir dann doch alle ähnlich. Hallo erstmal. Also Samira El-Quazil ist Medienwissenschaftlerin, Autorin und Schauspielerin. Was verbindet Sie mit Frau Stenger, Frau El-Quazil?
Was ich mit Frau Stenger, mit Christiane verbinde? Mhm. Ganz, ganz viel. Also ich glaube, einer der klügsten und intelligentesten Menschen, die ich kenne, dieses Vermögen, Intellekt und Klugheit zu verbinden mit einer enormen Warmherzigkeit, genau der richtigen Portion Idealismus, die wir in diesen Zeiten brauchen, einem unfassbar fröhlichen Gemüt und der Fähigkeit, sehr komplexe Dinge so zu erklären, dass wirklich jeder sie verstehen kann. Und dafür braucht es wahnsinnig viel Geduld und Kreativität.
Dann gibt es natürlich noch den gemeinsamen Podcast Sag niemals Nietzsche, Podcast für Faule. Warum für Faule?
Philosophie für Faule.
Philosophie für Faule, genau. Ach, das hatten wir so uns überlegt für Menschen, die so im Vorbeigehen ein bisschen vielleicht den Kopf anregen möchten mit neuen Gedanken. Es ging weniger darum, sehr komplex zu werden, sehr, sehr in die Tiefe einzubringen oder sozusagen ein philosophisches Pro-Seminar anzubieten, sondern das mehr so auf der Busfahrt, dass man mal sich so ein paar Gedanken über Identität, Gerechtigkeit, Freiheit, Liebe macht.
Gut, versuchen wir mal was. Also ich habe ein Lieblingszitat von Nietzsche. Es lautet, werde der du bist. Angeblich stammt es gar nicht von ihm, sondern von einem Dichter namens Pindar. Das ist jetzt egal. Es klingt bedeutungsschwer. Was bedeutet es für Sie, werde der du bist?
Werde, wer du bist, ist ja ein wichtiges Credo für viele Schauspieler, die ich unter anderem ja auch bin. Und Christiane ist ja auch eben ausgebildete Schauspielerin. Und dementsprechend geht es um die ewige Suche nach der Person, die man selber im Inneren ist, die man versucht zu werden durch eben Lernen, Dazulernen, Reifeprozesse. Und auf philosophischer Ebene ist das natürlich nochmal ganz spannend, weil es darum geht, herauszufinden, was für ein Konstrukt die Identität ist. Ist es die Summe der Erinnerungen, der Erfahrungen? Ist es die Geschichte, die man sich über sich selbst erzählt? Ist es die Mischung aus dem, was feststeht und aus dem, was wandelbar ist? Weil wir sind ja auch in steter Veränderung, aber trotzdem haben wir im Kern eine Textur, die uns ja irgendwie zusammenhält und uns als uns auszeichnet oder das Ich als Ich auszeichnet. Und dementsprechend glaube ich, Werde, wer du bist, ist genau die Suche nach all diesen Faktoren, die uns im Inneren zusammenhalten.
Frau Stenger, müssen Sie jetzt einfach nur noch Ja sagen oder gibt es noch was, was Sie hinzufügen möchten?
Ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen und sage einfach nur noch Ja.
Also, Samira El-Kwasil, schönen Tag noch und Dankeschön, dass wir Sie anrufen durften. Alles Gute.
Tschüss. Noch als letzten Satz.
Gerne.
Wenn die Klugheit eine eigene Muse hätte, dann wäre Christiane Stenger diese Muse.
Oh, vielen, vielen lieben Dank, liebe Samira.
Also, Dankeschön und einen schönen Sonntag noch.
Tschüss, das war die beste Überraschung. Tschüss.
Also, wo wir gerade bei Podcasts sind, diese Sendung gibt es natürlich auch als Podcast. Sie finden ihn auf hr1.de und in der ARD-Audiothek.
HR1 Talk.
Einen schönen guten Tag wünsche ich Ihnen. Mein heutiger Gast ist eine Intelligenzbestie. Sie ist Gedächtnistrainerin und schreibt viele schlaue Bücher. Das Neueste heißt, lassen Sie Ihre Zeit nicht unbeaufsichtigt, wie das Gehirn die Zukunft formt. Hallo, Christiane Stenger.
Hallo.
Ist Intelligenzbestie eigentlich mehr irgendwie sowas, was Sie negativ sehen, oder ist es okay, wenn man sagt, Sie sind eine Intelligenzbestie?
Ich würde mich einfach nie mit solchen Begriffen identifizieren, deswegen kann man gerne alles sagen, weil es ist ja so von außen dazugetragen. Ich würde mich selber nie mit Intelligenz in Verbindung bringen. Das gehört irgendwie seltsamerweise überhaupt nicht zu meiner Identität.
Also, dann fragen wir was anderes. Gehen wir in die Richtung, was Ihr Buch betrifft. Wer sind denn die Asymptoten?
Die Asymptoten, das ist tatsächlich ein kleiner Insider aus meiner Abiturzeit noch, weil wir da so viel Mathe gelernt haben, dass wir die Asymptoten sehen konnten.
Also sind keine Toten, sondern die Asymptoten sind eine mathematische Funktion, ist das richtig?
Genau, Asymptoten kann man an so Integralfunktionen quasi anlegen. Ich glaube, das war das. Liebe Frau Roll, es tut mir leid, wenn ich das jetzt falsch erklärt habe, aber Asymptoten legt man auf jeden Fall immer an Kurven an.
Okay, und wer ist Steffi? Also in dem Buch, um das aufzuklären, steht vorne die Widmung drin für Steffi. Die Asymptoten sind immer noch überall. Und mein erster Gedanke war, die Asymptoten, habe ich was verpasst? Die ist gestorben, aber nee, wie gesagt, das ist diese mathematische Funktion. Und Steffi ist...
Steffi war 3 Jahre mindestens meine Zimmernachbarin auf dem Internat.
Asymptoten habe ich natürlich sofort gegoogelt, deshalb habe ich mich da ein bisschen einlesen können. Werden wir durch Google schlauer oder dümmer?
Ich glaube, beides ein bisschen. Also es ist natürlich fantastisch. Also vor Jahrzehnten hätte man das als pure Zauberei empfunden, dass man so schnell an Informationen kommt. Also man musste ja früher ein Lexikon besorgen, um überhaupt mal was nachzulesen oder das passende Buch. Also es ist natürlich total der Segen. Überwiegt eigentlich auch, finde ich. Aber natürlich verleitet das auch so ein bisschen dazu, dass man einfach sich gar nichts mehr einprägen möchte, weil man ja jederzeit alles nachschlagen kann. Aber natürlich brauchen wir so ein gewisses Gerüst, um auch Dinge miteinander zu verbinden, um komplexe Zusammenhänge zu erkennen, zu verstehen und eben auch noch weit in die Zukunft zu denken.
Schlauer macht Sie auf jeden Fall das Buch von Christiane Stenger. Wir verlosen das Buch jetzt 3-mal. Da wir die Asymptoten jetzt schon geklärt haben, stelle ich eine andere schlaue Frage hoffentlich. Aus wie vielen Zellen besteht unser Gehirn? Rufen Sie an unter 0800 155 4x1 oder gehen Sie einfach auf die Website von hr1, www.hr1.de, und da können Sie uns eine Mail schicken. Nochmal die Frage, wie viele graue Zellen haben wir hinter der Stirn? Mein Gast heute war eine glänzende Schülerin, mit 16 Abitur hingelegt. Heute arbeitet sie als Gedächtnistrainerin und schreibt Bücher. Christiane Stenger ist da. Frau Stenger, unser Schulsystem wird oft kritisiert, zu Recht.
Also da kann ich immer nur Ja sagen. Es passiert natürlich schon sehr viel und es gibt tolle Schulen und tolle LehrerInnen, die sich ganz wahnsinnig anstrengen, gerade auch in dieser Situation. Aber ich glaube, es ist total an der Zeit, dass wir da was verändern können, denn wir haben mittlerweile eben auch so viele digitale Möglichkeiten, dass Kinder individuell in ihrem eigenen Tempo lernen könnten. Und das Wichtigste ist vor allem, glaube ich, dass man in der Schule lernt, ich habe ein Ziel, das ich erreichen möchte, und ich finde heraus, wie ich dahin komme und erreiche das dann auch.
Das heißt also, weg von diesem Frontalunterricht, wie es ja heißt, der Lehrer steht vor einer Klasse und hält vor, die Schüler schreiben mit, lernen das zu Hause, ab und zu gibt es einen Test und das war's dann.
Ja, ich glaube, da gibt es viel tollere Möglichkeiten, Kinder fürs Lernen zu begeistern, und leider bleiben, glaube ich, auch in unserem Schulsystem viel zu viele Kinder auf der Strecke. Es ist sehr undurchlässig, es hängt davon ab, aus welchem Elternhaus man kommt, wie der Schulabschluss oft aussieht. Das finde ich sehr schade, und wir wissen einfach mittlerweile so viel über pädagogische Konzepte, was gut wäre, was toll ist. Es gibt tolle Best-Practice-Beispiele, und da frage ich mich, warum der Austausch da noch nicht so ist, dass man Projekte, die funktionieren, dann eben an vielen Schulen so anwenden kann oder Lerntechnik.
Sie haben es vorhin erzählt, Sie waren in der Schule mal eine Zeit sehr, sehr schlecht, und Ihre Eltern haben nicht etwa gesagt, oh, unser Kind ist ja ein bisschen doof oder ein bisschen dumm, sondern Sie haben geguckt, was sind Ihre Talente, woran liegt das, und dann hat sich das in eine ganz andere Richtung entwickelt. Was würden Sie Eltern raten, die Kinder haben, die Schwierigkeiten in der Schule haben?
Ah, das ist natürlich total schwierig, weil dann oft eben schon man in so einer Situation als Kind drin ist, dass man mit der Schule schon abgeschlossen hat, weil man so ein negatives Verhältnis hat. Aber tatsächlich irgendwie versuchen, Begeisterung wieder vielleicht fürs Lernen zu erwecken, über einen Online-Kurs, über Gedächtnistraining. Also einfach gucken, wie kann ich mein Kind dazu bringen, dass es quasi die Schule schon als Chance sieht, sich in einer unwohligen oder in einer schlechten Situation wohlzufühlen. Dass man da schon irgendwie Strategien lernt, dass wenn du das jetzt packst und dich anstrengst, danach kann dir gar nichts mehr passieren und dass man versucht, auch vielleicht Lerngruppen zu bilden mit Freundinnen aus der Klasse, dass man sich gegenseitig unterstützt. Also, dass man irgendwie versucht, eine positive Situation daraus zu machen und dieses Schlimme umzudeuten. Hört sich jetzt wirklich leichter an, ist wirklich ein komplexes Thema, aber auf jeden Fall die Interesse oder Neugier versuchen, irgendwie wieder zu wecken.
Christiane Stenger heute zu Gast im HR1 Talk. Wir reden in dieser Stunde noch drüber, wie man seine Zeit optimal nutzt. Und jetzt der HR1 Fragebogen. Christiane Stenger, sind Sie bereit für die Fragen, die wir hemmungslos all unseren Gästen stellen?
Ich bin komplett vorbereitet.
Also, mein schönstes Privileg als Gedächtnissportlerin ist?
Dass ich mal Habe Kerkeling trainieren dürfte.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr
1,39.
Meine schönste Reise war?
Oh Gott, das ist schon so lange her. Italien, mehr.
Von Kindern habe ich gelernt?
Dass es am besten ist, wenn man frei sein kann.
Mein Lieblingsessen?
Pfannkuchen mit Zimt und Zucker.
Mich bringt auf die Palme, wenn?
Die Klimakrise uns nicht dazu bewegt, etwas dagegen zu tun.
Das Schwierige an der Demokratie ist?
Dass es so viele Meinungen gibt.
Bereut habe ich?
Dass ich nicht früher ernsthaft daran geglaubt habe, dass ich Schauspielerin werden kann.
Ich möchte gerne mal einen Abend verbringen mit?
Angela Merkel. Warum? Ja, also bitte, ja, ich hab viele Fragen.
Sagen okay. So. Peinlich war mir zuletzt.
Ich habe neulich an meinem Geburtstag die PIN meiner Bankkarte vergessen. Das war schon unangenehm. Ich habe mir auch sehr viele Sprüche danach anhören dürfen.
Der Glaube
ist Vertrauen.
Ich habe Angst vor
dem menschengemachten Klimawandel.
Mein Lieblingsfilm ist
der Was ist mein Lieblingsfilm? Romeo und Julia von Baz Luhrmann.
Das letzte, was ich geklaut habe, war
habe ich vergessen.
In meinem Bücherschrank unten rechts steht
meine Reiseutensilien, die ich immer brauche. Also mein bisschen Wechselgeld aus der ganzen Welt.
Was war die erste Frage des Fragebogens?
Das ist doch gemein, aber ich war. Ich dachte, ich komme noch drauf.
Es hatte mit Gedächtnissport zu tun.
Ach so, meine größte Ehre, die ich als Gedächtnistrainerin hatte.
Das größte Privileg. Souverän gelöst.
Naja.
Die Gedächtnissportlerin Christiane Stenger ist heute im HR1 Talk.
HR1 Talk.
Der HR1 Talk heute mit der Gedächtnistrainerin Christiane Stenger. Frau Stenger, Sie waren ja mal Gedächtnisweltmeisterin. Wie läuft so ein Wettbewerb eigentlich ab?
Diese Weltmeisterschaften gehen über 3 Tage und es gibt eben insgesamt 10 Disziplinen. Und es ist ein bisschen wie bei der Abi-Klausur. Man sitzt da jeder am Tisch und hat eine gewisse Zeit, sich möglichst viel einzubringen.
Wo liegt eigentlich der Weltrekord jetzt, wenn wir das Zahlenmerken zum Beispiel nehmen?
Das Zahlenmerken bei 5 Minuten, da liegt der Weltrekord mittlerweile bei über 500 Ziffern in 5 Minuten. Also das ist unfassbar.
Wie viel schaffen Sie?
280 Ziffern in 5 Minuten war mein Bestes. Das Ergebnis damals.
Sie haben ja eben gerade schon gesagt, dass Sie sich Zahlen mit Bildern merken. Die 2 ist ein Schwan, habe ich mir gemerkt. Und die 68 merken Sie sich auch. Und was war noch das Bild dazu?
Nee.
Ach, das Schaf, ja. Genau. Warum übertragen Sie sozusagen die Ziffer in ein Tier?
Natürlich sind nicht alle Zahlen Tiere. Das sind eben nur meine Lieblingszahlen, weil es Tiere sind. Aber im Grunde genommen geht es nur darum, dass man sich im Bild für eine Zahl überlegt. Zum Beispiel 8 ist eine Achterbahn oder 5 die Hand. Weil wir uns einfach Bilder und dann mit Geschichten einfach viel leichter merken können als abstrakte Informationen.
Gut, wie merkt man sich jetzt eine 600-stellige Zahl oder 300-stellige Zahl? Das verrät uns Frau Stenger in 5 Minuten. Weil es ist ja nicht nur damit getan zu sagen, okay, die 2 ist ein Schwan und dann...
Nein.
Also es ist ein bisschen komplizierter, aber wir reden drüber in 5 Minuten. Wir spielen den nächsten Musikwunsch, Cyndi Lauper, Time After Time. Toller Song. Heute schauen wir mal unser Gehirn ein bisschen genauer an. Jeder hat eins und da lohnt es sich schon mal, ein bisschen genauer hinzuschauen. Die Autorin und Gedächtnistrainerin Christiane Stenger ist heute bei uns zu Gast. Jetzt, wie merkt man sich eine 300-stellige Zahl? Erklären Sie es uns.
Da müsste man sich zuerst eine Route überlegen, also einen Weg zum Beispiel durch das eigene Zuhause. Oder wenn man es jetzt mal ganz plastisch an einer kurzen Route ausprobieren würde, könnte man sich auch den Körper vorstellen. Und dann denkt man an die erste Zahl, die ist vielleicht eben eine 2. Das wäre jetzt im einfachen System quasi ein Schwan. Dann stellt man sich vor, wie ein Schwan an den eigenen Füßen leckt. Umso verrückter leider diese Bilder, umso besser. Der nächste Routenpunkt wäre dann das Knie. Und stellen wir uns vor, da ist kommt die 8, die steht für die Achterbahn. Dann würde eine Achterbahn auf dem Knie herumfahren. Und der dritte Routenpunkt wäre dann die Hosentasche. Und dann kommt noch die Zahl 6, ist ein Würfel, weil ein Würfel 6 Seiten hat. Und dann kann man sich vorstellen, man hat immer 2, 3 Würfel in der Tasche, weil man ja nie weiß, warum man Würfel gerade gebrauchen kann. Und dann würde man diesen Weg weitergehen und dann die anderen Punkte belegen. Und dann fängt man wieder an und schaut sich den ersten Punkt an. Und das waren die Füße. Und dann weiß man, wer war an den Füßen? Der Schwan. Also ist die erste Zahl die 2. Dann schaut man auf das Knie. Und da sieht man, da war die Achterbahn. Also jetzt kommt die 8. Und in der Hosentasche, da waren die Würfel. Also ist die nächste Zahl die 6.
Denkt man immer an eine 2, wenn die Ziffer 2 erscheint? Oder ist das dann in der 200er, 100er Potenz, je nachdem, wie weit man kommt?
An sich denkt man immer bei jeder Zahl an das gleiche Bild. Ich nutze natürlich nicht nur Bilder für einstellige Zahlen, sondern ich nehme immer Bilder für die Zahlen von 0 bis 99. Also ich nehme immer 2 Ziffern zusammen. Und dann ist aber die 90 für mich immer der Bus und 99 ist immer Papa.
Frau Stenger, im Gehirn treffen wir Entscheidungen, die dann die Hände ausführen. Wann entscheidet sich eigentlich, ob wir Links- oder Rechtshänder werden?
Tatsächlich entscheidet sich das schon im Bauch der Mutter. Seine Händigkeit ist angeboren. Und deswegen ist es auch gerade im Kindesalter total wichtig. Das zeigt sich schon ab einem Jahr, aber oder manchmal auch erst mit 3 bis 4 Jahren. Aber dass man eben zum Beispiel den Stift oder den Löffel oder die Gabel einfach mittig anbietet, dass das Kind selbst entscheiden kann, mit welcher Hand es lieber löffelt zum Beispiel.
Wie viele Linkshänder gibt es im Vergleich zu den Rechtshändern?
Man geht davon aus, dass ungefähr 10% linkshändig sind. Aber man kann das gar nicht so genau herausfinden, weil auch sehr viele umgeschult worden noch ganz lange Zeit. Aber man geht so von 10%.
Gibt es etwas, was Linkshänder besser können als Rechtshänder?
Es gibt so Mythen, die aber eigentlich gar nicht wahr sind. Tatsächlich ist es eher so ein bisschen schwieriger für Linkshänder, sich in unserer rechtshändigen Welt zurechtzufinden. Also die müssen manchmal ein bisschen mehr Anstrengung aufwenden. Aber das führt dazu, dass sie tatsächlich ein bisschen kreativer und flexibel sind, kann man quasi schon sagen.
Etwas, was Linkshänder und Rechtshänder, glaube ich, beide beeinflussen kann, sind Alkohol und Drogen. Können die beim Denken eigentlich auch helfen oder schaden sie nur?
Wenn wir jetzt nochmal Nietzsche zu Rate ziehen würden, der würde sagen, man braucht ab und zu eben den Rausch, um dann eben auf neue Ideen und neue kreative Gedanken zu kommen, die man dann wieder natürlich nüchtern umsetzen kann, jetzt ganz vereinfacht gesagt. Aber natürlich kann so ein kleiner Rausch kreativ machen. Andererseits wissen wir natürlich auch, dass es unserem Gehirn und unserer Gesundheit extrem schadet.
Ich habe gelesen, Ihr Gedächtnistrainer hätte abends immer ein Bier getrunken. Stimmt das?
Während der Gedächtnismeisterschaften in der Tat, weil es gibt tatsächlich Studien, die besagen, dass wenn man abends, nachdem man quasi gelernt hat, Alkohol trinkt, also ein Bier reicht, dass man dann eben bis zu 30% wieder vergisst von dem, was man gelernt hat. Und er wollte eben am Abend dieser Weltmeisterschaften immer seine Routen löschen, also diese Wege zum Beispiel eben am Körper oder in der eigenen Wohnung. Er wollte eben diese Bilder, die da drauf liegen, löschen, damit er sie am nächsten Tag wieder benutzen kann für neue Bilder. Aber das war in der Anfangsphase. Ich glaube, er hat dann auch die Strategie geändert später.
Aber ich glaube, das mit dem Bier werden doch viele, viele Leute bestätigen. Vor allem, je mehr sie trinken, desto weniger können Sie sich erinnern.
Das ist in der Tat wohl wahr.
Christiane Stenger ist heute mein Gast. Gleich gibt's ein paar sehr gute Tipps, wie wir unser Gedächtnis trainieren und besser mit unserer Zeit umgehen können. Lassen Sie Ihre Zeit nicht unbeaufsichtigt. So heißt das neue Buch von Christiane Stenger. Beim Arzt im Wartezimmer will die Zeit nicht vergehen. Wenn uns was Spaß macht, vergeht sie oft wie im Flug. Woran liegt denn das?
Das liegt daran, dass wir die Zeit vor allem dann besonders wahrnehmen, wenn wir auf unseren Körper oder unsere Körperpräsenz zurückgeworfen werden, weil eben nicht so viele äußere Reize da sind, von denen man abgelenkt werden kann. Dann kommt uns die Zeit eben vor allem langsam vor oder sie wird uns zunächst einmal erstmal bewusst.
Es ist also ein gutes Zeichen, wenn die Zeit schnell vergeht.
Also es kann natürlich auch Stress bedeuten, aber im Grunde genommen kann man festhalten, dass auf jeden Fall genau die Zeit uns sehr, sehr schnell vorkommt, wenn wir glücklich sind, wenn wir was Tolles erleben, denn oft ist es ja dann viel zu schnell vorbei. Aber da kommt auch das sogenannte Zeitparadox ins Spiel, weil das ist eigentlich ganz schön. Es kommt uns im Erleben, also Gutes, Positives, sehr schnell vor. Aber wenn wir uns dann zurückerinnern, haben wir sehr viele schöne Erinnerungen und deswegen kommt dann so ein Zeitraum eher einem lang vor. Und im Gegensatz zum Wartezimmer, die Zeit, selbst wir eine Stunde da gewartet haben, im Rückblick ist das einfach eine Zeit, die eigentlich super schnell vergangen ist.
Der Satz Leben im Hier und Jetzt, der fällt ja öfter mal, nur wie macht man das?
Tatsächlich hilft einem da wieder die Körperpräsenz weiter, denn wenn wir auf unsere Sinne achten, also zum Beispiel eben auch aufs Hören, bewusst riechen oder schmecken, oder am einfachsten ist es eigentlich tatsächlich, wenn man auf den Atem oder den eigenen Herzschlag mal ganz bewusst achtet. Damit kann man zum einen die Zeit verlangsamen und anhalten und wenn einem das gelingt, ist auch der Zugang zu dem Moment und zum Hier und Jetzt natürlich viel, viel leichter, weil man konzentriert ist tatsächlich auf das Jetzt. Und deswegen ist der beste Tipp, auch wenn man immer im Stress ist zum Beispiel, wirklich versuchen, kurz durchzuatmen, in Ruhe zu atmen, dass der Körper sich wieder kurz entspannen kann, denn dann geht auch diese stressige und schnelle Zeit wieder ein bisschen zurück zumindest.
Was halten Sie von Routine? Ist es was Gutes oder was Schlechtes, Dinge routiniert zu tun?
Das hat zwei Punkte, muss ich dazu sagen. Also einerseits ist es super, super gut, denn Routinen sparen uns ganz viel Energie. Also wir kennen das ja zum Beispiel vom Zähneputzen. Das ist eine Routine, die wir hoffentlich alle haben. Da müssen wir nur kurz am Anfang Energie aufwenden und sagen, okay, ich muss die Zähne putzen. Findet man nicht so toll. Aber dann, wenn man es mal gemacht hat, läuft es wie am Schnürchen. Und deswegen, wenn man es geschafft hat, sich ein paar Routinen zu entwickeln, dann ist das super hilfreich für den Alltag. Also zum Beispiel können das am Tag so 10 Minuten kleine Gymnastikübungen sein. Man kann auch nur ein paar Minuten meditieren, weil das wirklich einen klaren Fokus schafft. Man kann sich einen Grünsmoothie jeden Tag machen. Das sind alles super gute Routinen. Der negative Aspekt an Routinen oder an Alltäglichen ist eben, dass uns dann auch im Gefühl die Zeit so vorkommt, als ob sie sehr schnell vorbeigehen würde. Denn wenn alles immer gleich ist, rast die Zeit tatsächlich zurück. Dann sind auf einmal so in einem Schlag 5 Jahre vergangen. Und deswegen ist es wichtig, im Alltag dann was Neues zu entdecken.
Wir bekommen von all unseren Gästen eine Lebensweisheit mit auf den Weg. Was bekommen wir von Ihnen, Frau Stenger?
Nutzen Sie die Zeit so, dass Sie das Gefühl haben, dass Sie wirklich etwas Sinnvolles tun.
Lassen Sie Ihre Zeit nicht unbeaufsichtigt. So heißt das neue Buch von Christiane Stenger. Frau Stenger, danke für Ihre Zeit.
Ich freue mich sehr. Dankeschön.
HR1, genau meins.